Energy. Voll bei dir. Energy. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen in der neuesten Runde Energy Digital, Folge 258. Wie wir zugeschaltet aus dem Homeoffice, Jean-Claude Frick. Guten Tag,
ja, salut. Vor allem, es ist Folge 285.
Aber was habe ich gesagt? Hallo, ui, habe ich schon falsch gesagt? Ja, dann ist gut.
Du hast 58 gesagt.
Ja, da haben wir halt die Zahlen mal schnell verbuchselt. Das ist so schlimm. Oder? Ich finde es vor allem krass, dass wir schon beim 285 sind, generell. Also das finde ich schon...
Das ist 300?
Erstaunlich. Ja, da müssen wir uns dann mal noch etwas überlegen. Jetzt setzen wir wieder unter Druck. Was machen wir bei der 300. Folge?
Genau.
Ein bisschen überlegen. Zuerst gehen wir aber mal schnell in die tagesaktuellen Geschichten rein. Unter anderem reden wir über Schicken oder Empfangen. Das fährt schon gut an. Schicken oder Empfangen. Ich kann nicht meinen Tag, nur das schon mal vorausschicken. Man warnt vor Twint-Betrügern.
Genau, nein, alles geträumt. Apple Car wird endlich definitiv beerdigt und ich bin sehr happy darüber.
Ich finde es ein bisschen traurig, aber da werden wir darüber diskutieren. Dann Crazy Tech, der Jean-Claude testet ein neues ThinkPad. Da reden wir schnell drüber. Und natürlich auch über das Google Makeover. Wie ich dem so ein bisschen sage, ein neues Android-Design sorgt für Sorgefalten. Und das können wir ja ganz am Anfang mal schnell kurz ein bisschen abhandeln, oder? Dass wir quasi die Login-Seite, und das ist so ein bisschen der Fokus, was drauf ist, die ist redesigned worden. Also es geht jetzt nicht nur um Android, sondern auch sonst. Aber wir warnen immer davor, hey, wenn es nicht so aussieht, wie du dir das gewöhnt bist, könnte es Scammer sein, bis vorsichtig.
Und das ist eben genau das grosse Problem. Google hat seine Login-Page, die wirklich von einer Milliarde Leute jede Woche aufgerufen wird. Egal, ob du die bei YouTube, bei Google Fotos, bei Google Suche generell, bei Gmail, bei whatever, auch immer, dann hast du die Google-Login-Seite. Sehr eine weisse Seite, wo du oben quasi deine E-Mail-Adresse siehst, unten ist das Passwort und oben steht Google. Und diese Seite tut Google überarbeiten. Schön und gut, in Zukunft steht dort nicht mehr Google, sondern du hast da das Google G da und die Schrift ist so ein bisschen anders und ist ein bisschen anders. Das Problem ist einfach, genau diese Seite gehört zu den meist gefälschten Phishing-Seiten der Welt. Wenn ich an deine Login-Daten code, ist Google schon mal eine gute Idee, wenn ich dort quasi die Google-Login-Page fake. Und das passiert auch ständig. Und ja, jetzt kommt Google selber und verändert es. Und wir sagen immer, hey, schaut da genau drauf, die Seite muss genau so aussehen. Und die meisten kennen die Seite inzwischen wahrscheinlich auch, weil seit vielen Jahren ist an der nicht mehr gemacht worden. Und jetzt wird es mal verändert. Ja, und wir waren quasi umgekehrt. Also man muss immer noch genau herschauen. Aber man darf jetzt in dem Fall auch nicht verklüpfen und das Gefühl haben, hey, ich kann mich gar nicht mehr in meinen Google-Dienste einloggen, weil es anders aussieht. Ja, für einen ist Google selber die Schuld und ändert das Design. Frag mich nicht, warum, vor allem, weil es so krass anders auch nicht aussieht. Ganz ehrlich, es sieht eben ein bisschen aus wie gefaked. Es sieht fast aus wie das Original, aber nicht genau gleich. Aber in dem Fall wär's das Original.
Ja, da hat wieder irgendein Manager gefunden. Weißt du was? Jetzt müssen wir kreativ sein, oder? Jetzt müssen wir unbedingt etwas ändern, oder? Ja, es ist vor allem halt auch nicht schlau, oder? Weil, wie soll ich sagen, wenn man das die ganze Zeit sieht, oder? Also, irgendwann ist man halt quasi so gewöhnt daran, dass man gar nicht mehr gross schaut. Was jetzt auch nicht optimal ist, sicherheitstechnisch, oder? Aber es kommt einem halt so bekannt vor, und das ist ja genau das Problem am Phishing. Aber wenn jetzt eben die Seite wirklich anders aussieht, dann würde ich zuerst einmal stocken und finden so, okay. Irgendetwas ist anders. Also, wenn die Seite anders ist, tun sie einfach nochmal schnell richtig
checken, ob die richtige ist, oben drin im Browser und so.
Genau. Und sonst einfach, wenn ihr euch nicht sicher sind, was einfach schon mal grundsätzlich hilft, ist die URL selber eingeben oben im Browser. Genau. Nicht irgendwie über Links und so weiter. Das hilft schon mal. Müssen wir jetzt aber auch nicht mega vertiefen. Reden wir schnell über Crazy Tech. Du hast ein Lenovo ThinkPad X1 Fold, auch wieder einen sehr schönen Namen an dieser Stelle, getestet. Beziehungsweise mal schnell genauer angeschaut. Was ist so speziell an dieser Geschichte?
Ja, es ist ja so, alle reden im Moment von der Brille und natürlich ist die Crazy Vision Pro. Ich habe ein Gadget, das mich tatsächlich eine Zeit lang fast gleich begeistert hat. Und zwar, du weißt, ich bin ein Fan von Faltbildschirmen. Muss man fairerweise sagen, ich finde faltbare Handys echt wirklich grossartig und super spannend. Jetzt gibt es faltbares Notebook. Und zwar eben der ThinkPad X1 Fold. ThinkPad X1, das sind so Ultrabooks. Die sind relativ flach, die sind relativ schnell, die sind sehr robust mit Carbon und so. Aber jetzt gibt es eben eine Fold-Variante. Das Coole daran ist, wenn du das überkommst, hast du das Gefühl, ja, es ist so ein Laptop, auch etwa 13 Zoll, bis du es aufklappst. Und dann merkst du, das, was ich aufklappe, ist aber nur der Bildschirm. Und der ist 16 Zoll gross. Also du hast einen 16 Zoll grossen Faltbildschirm. OLED in wirklich absolut geiler Qualität. Die Tastatur, logischerweise, hast du natürlich, die ist abgesetzt. Die kannst du entweder so als Bluetooth-Tastatur mit eingebautem Trackpad brauchen. Dann kannst du quasi den crazy Bildschirm herstellen, gibt da Ständer dazu, so einen kleinen, wo du es irgendwie kannst quer oder im Hochformat herstellen. Ist natürlich cool für Präsentationen. Ich habe das tatsächlich letzte Woche gebraucht. Ich habe meine Gespendel im Büro ein bisschen beeindruckt. Ich habe dann eine Präsentation müssen halten und habe gefunden, komm, jetzt nehme ich das geile Ding mit und nicht unseren blöden Beamer im Büro. Und dann stellst du halt irgendwo her und zeigst es ab. Lustig ist auch die Tastatur, wenn du dann findest, ja, ich will jetzt Standard-Notebook, nicht so einen riesen Screen im Zug zum Beispiel, dann fällst du einfach 90 Grad, oder? So halb. Und dann legst du die Tastatur, die hat dann so viel zu Füßchen, einfach auf den unteren Teil vom Bildschirm. Und das System merkt dann, aha, jetzt macht er einen auf normal Laptop, schaltet den Bildschirm unter der Tastatur ab und du kannst ganz normal drauf schreiben und arbeiten. Und was eigentlich verreckt ist dran, klar ist das noch so ein bisschen, das kommt jetzt auf den Markt, ist schon vor mehr als einem Jahr vorgestellt worden, kommt jetzt zwar auf den Markt, aber das Ding kostet 4.500 Stutz.
Ja, also,
ist ehrlich, das kauft wahrscheinlich eher niemand, nicht einmal ich. Aber es ist mega spannend zu sehen, was du mit Bildschirmen fangen kannst machen. Vor allem, du hast dir wirklich keinen Falz bei diesem Ding. Also, es ist egal, wie du das auffaltest, es ist nicht so wie bei den Handys, wo du halt immer in der Mitte den krassen Falz siehst. Also, der Bildschirm ist echt top-notch. Die Frage ist einfach, wo führt das her? Ist das die Lösung vom Notebook, dass man quasi, oh, du kannst auf einer Touchscreen-Tastatur schreiben, wenn du gar keine physische Tastatur willst. Mich hat es echt begeistert und fasziniert, aber ja, ich gebe zu, nach etwa 2 Wochen, als ich es jetzt im Einsatz habe, letztendlich fragst du dich am Schluss schon, also zum Netflix schauen ist es huere geil, sorry, wenn ich es so sage, Hammer, überhaupt Sachen konsumieren, krass gut. Aber dann, am Schluss im Büro zum Beispiel, habe ich tatsächlich das dann immer in 90 Grad geklappt, du hast die Tastatur drauf da. Und ja, dann kann ich eigentlich auch
das Notebook nehmen. Ich wollte sagen, dann bist du wieder gleich wie vorher.
Also, das ist tatsächlich so ein bisschen, nicht immer macht alles Sinn, was man macht, aber dass man so etwas kann machen. Und das ist so ein bisschen darum, was ich hier drüber rede. Das finde ich schon recht faszinierend, wie gut heute ein Bildschirm kann sein, wo man die auch noch falten kann.
Es geht ja vor allem immer bei so Sachen um die Use Cases. Also, ich meine, das ist bei der Apple Vision Pro ja genau das Gleiche. Oder? Es geht jetzt nicht darum, dass Apple denkt, wow, jetzt alle Menschen rennen in den Shop und holen sich das Ding, sondern es geht mehrmals um zeigen, was ist technisch machbar. Und erst dann kommen die ja dann die Use Cases aus dem Ganzen
raus. Genau.
Oder? Und ich glaube, da gibt es sicher 2-3 Sachen. Was ich einfach noch lustig finde, ist, dass wenn ich jetzt müsste wieder eine Tastatur mitschleichen, separat, das würde mich schon wieder anschiessen.
Das stimmt, da hast du absolut recht. Am Anfang auch gedacht, man kann sie aber relativ gut, ich habe jetzt von Ständer, Tastatur und Bildschirmgerät. Das tut, das ist schon fast so nach Desktop, oder? Aber man muss wirklich sagen, das Zeug ist alles so klein, man kann es wirklich so alles aneinander poppen und dann hast du eigentlich wie ein Notebook einen kleinen dickeren. Also dann hast du einen kleinen Notebook, der aber ein bisschen dicker ist als ein normaler. Und es ist nicht so, dass das Zeug frei fliegt. Und das ist genau der Punkt, wo ich dachte, oh nein, da habe ich eine Tastatur ist im Rucksack, irgendwie zwischen den Chips und der Bildschirm ist zusammengefaltet im anderen Fach. Es geht einigermaßen, aber ja, es ist so ein bisschen ungewohnt. Vor allem im Zug, ganz ehrlich, habe ich das Ding ausgepackt und habe aufgeklappt. Und dann habe ich noch die Tastatur daneben gelegt, damit auch jeder im Zug sieht, dass es ein riesiger Bildschirm ist. Ein paar Leute haben schon das Gefühl gehabt, hey, what the hell ist das? Oder? Also zum Bluffen ist es ganz, ganz relativ cool im Moment, aber ja, es ist viel zu teuer. Es muss viel günstiger werden, für dass es wirklich spannend wird für, ich sage mal, mehr als ein paar Freaks.
Aber das wird es auch, oder? Ich meine, die Use Case gibt ja, ist ja nicht der erste Laptop, der quasi 2 Bildschirme hat. Also es gibt so Asus Laptop, wo unten durch auch quasi über der Tastatur noch etwas hat. Der Apple hat das ja mal probiert mit der Touchbar.
Mit der Touchbar
und die ist ja wirklich, die ist ganz ehrlich, ich habe am Anfang, als ich meinen ersten MacBook gekauft habe mit der Touchbar, bin ich mega gehypt gewesen und gefunden, wow, voll geil, oder? Es ist super, mega cool und so.
Und auch mega enttäuscht, wo du nichts damit kannst machen.
Ja, oder das ist wirklich ein bisschen schade am Ganzen, oder? Und dort ist halt auch ein bisschen der Punkt. Ich meine, Apple hat dort ja zurückkrebst, was sie mega selten machen. Also teilweise ziehen sie es einfach wirklich bis zum bitteren Tod dann durch, bis sie es irgendwie wieder können relativieren, warum das jetzt nicht mehr haben. Aber dort ist halt wirklich so, dass Apple dann zurückkrebst ist und gesagt hat, ah, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Weil halt einfach jetzt wirklich auch der Use Case mit den verschiedenen Apps und so ist halt schon nicht wirklich da gewesen. Das liegt natürlich auch an den Entwicklern, aber halt auch sonst in den Apple-eigenen Programmen, wo ich halt einfach muss sagen, hey, nein, schau, das Ganze mit Musikleuten abschalten, die ganzen Funktionstasten dort oben, die habe ich so drin, das habe ich schon fast blind drin auch. Also das bringt mir nichts, wenn ich dort wieder einen Touchscreen habe. Oder dort habe ich wirklich für so eine Funktion lieber Tasten und muss halt 2 Klicks mit den Maus mehr machen, weil es
mega selten funktioniert. Das ist ein guter Punkt, dass du es vergleichst mit der Touchbar oder auch mit dem Asus Notebook, den habe ich nämlich auch, der ist super interessant. Das Coole an dem Lenovo ist, es ist ja am Schluss eben nur ein Bildschirm. Es ist einfach ein grosses, wo du quasi spiegeln kannst. Und das merkst du im System. Das System geht mit dem natürlich um, Ich habe einfach ein Screen. Und da sparst du dir so ein bisschen das Hin- und Herschieben, auf welchem Screen mache ich jetzt was auf, weil dazwischen hast du ja, zum Beispiel beim Asus oder früher bei Touchbar, hast du ja logischerweise dazwischen hast Platz gehabt, und dazwischen hast du irgendwie Hardware, Rand, irgendetwas gehabt. Und bei dem ist es halt ein Bildschirm. Und das macht es zumindest softwaretechnisch relativ easy, das Ganze anzusteuern. Und ich habe das Gefühl, dort könnte eben so ein bisschen der Punkt liegen. Oder? Also zum Beispiel Asus hat jetzt gerade das CES, das ja im Januar war, haben sie ihr zwei Display Notebook in einer neuen Version vorgestellt. Und Achtung, tada, das hat nur noch ein Bildschirm, den man biegen kann. Das geht in die Richtung, oder? Kann
sie dir anzeigen? Oh, jetzt redet noch Alexa mit, oder Siri?
Nein, du sollst sicher so nichts bitten, sonst fällt sie das blöde Ding, ehrlich, nur dazwischen, das ist absolut unfähig. Anyway, also von dem her, man sieht so ein bisschen, das hat etwas ausgelöst, was Lenovo da gemacht hat. Sie sind einfach, nachdem sie es vor mehr als einem Jahr vorgestellt haben, sie recht lang gehabt, bis sie jetzt wirklich auf den Markt kommt. Mal schauen, wie es bei Asus ist, vielleicht ähnlich. Aber es könnte in Zukunft tatsächlich ein Thema werden. In welcher Form und wie gross, weil es muss ja nicht zwingend so riesig sein wie das, das sehen wir dann noch. Aber ich finde es spannend.
Es ist definitiv spannend, oder? Und eben, es zeigt ja, was technologisch möglich ist. Und das ist ja immer cool, wenn man so Use Cases unter dem Strich dann hat und testen kann. Da wirst du uns sicher noch weiterhin auf dem Laufenden behalten. Reden wir schnell über Austräumt. Das Apple Car wird definitiv beerdigt, hat man können lesen diese Woche. Also ich finde es noch spannend, dass etwas definitiv beerdigt werden kann, das nie wirklich offizielles Thema war. Es sind ja nur Gerüchte gewesen. Es verdichtet sich aber schon ein bisschen der Punkt, dass man das doch ernsthaft betrieben hat in den letzten paar Jahren.
Ja, definitiv. Also, ich meine, natürlich hat Apple nie ein Wort über ihre Autopläne verloren, wie Apple grundsätzlich nie ein Wort über zukünftige Projekte verliert. Aber man hat halt gewusst, sie haben wirklich tausende Mitarbeiter in diesem Bereich beschäftigt und sie haben vor allem eine Zeit lang, also das ist schon mehr als seit 10 Jahren läuft das Projekt, haben sie eben auch namhafte Automanager angestellt. Mal ist einer von BMW gekommen, mal ist einer von GM gekommen, mal sind Leute von Tesla abgeworben worden. Also, man hat schon gemerkt, okay, Apple hat etwas vor. Die grosse Frage, die halt immer war, ja, aber was macht, also, was will der Apple? Was ist das Spezielle? Was ist der USP, also einem iCar oder Apple Car oder wie man ihn auch immer nennen will? Ist es das Design? Ist es die geile Bedienung im Innenraum? Was könnte es sein? Oder? Und da hat sich jetzt so in den letzten Monaten, hat sich eine Gerüchteküche so ein bisschen rauskristallisiert, ja, Apple hat versucht, und seit gestern wissen sie, haben es nur versucht, dass das Ding halt voll autonom fährt. Jetzt muss man ja wissen, es gibt ja ganz viele, die behaupten, sie fahren voll autonom, vor allem der Hersteller mit einem grossen Themennamen. Und sie machen es aber nicht. Also das ist ein schwieriges Thema, als Menge tut. Und das ist seit Jahren schon ein Thema. Und offensichtlich hat Apple jetzt für sich müssen feststellen, hey, wenn wir das nicht schaffen, in nützlicher Frist, in 4-5 Jahren, ein Auto wirklich voll autonom herzubringen, dann wollen wir eben nicht so ein MeToo-Produkt machen, so quasi, ja, es fährt ein bisschen, du musst halt zwischendurch gleich noch das Lenkrad anlegen und so, sondern dann geht Apple her, und das ist typisch Apple, obwohl sie Milliarden versenkt haben dort, und sagt halt, okay, weißt du, dann machen wir es lieber nicht. Weil die Gerüchte, die jetzt gestern sind gekommen, oder vorgestern ist das gross in den Medien gewesen, dass sie es eben nicht machen, das kommt wirklich aus Apple selber. Also offensichtlich haben die Apple-Chefs, der Nummer 2 bei Apple, hat der Belegschaft gesagt, Freunde, das Thema ist tot, Punkt. Und die, die dort arbeiten, jetzt die Wahl, wenn sie ganz zu spezifisch sind im Autodesign oder im Autotech, dann, ja, dann müssen sie gehen. Aber die anderen, so quasi die Programmierlinge, die programmieren jetzt nicht Selbstfahrtechnik, sondern die programmieren, was hast du das Gefühl, was denkst du, was ist doch ein Trendthema im Moment gerade?
Bin mir nicht ganz sicher. Ob es etwas mit einer Brille zu tun hat oder KI.
Also die werden jetzt tatsächlich in die KI-Abteilung verschoben.
Also ich finde es generell mal spannend, oder? Also weißt du, sagen wir es mal so, oder? Was ich ja wirklich cool finde, und ich habe mich jetzt ja mit der ganzen, wie soll ich sagen, Autoindustrie und Elektromobilität ein bisschen müssen zwangsweise auseinandersetzen in den letzten paar Monaten. Wir haben ja viel über die Geschichte geredet und dann auch gesagt, dass wenn wir unbedingt einmal im in einem Podcast, den sicher mal noch so ein bisschen beleuchten, die ganze Geschichte.
Genau.
Und was ich jetzt, ich weiss, du bist nicht so grosser Fan von Tesla, aber das liegt halt einfach am Chef und nicht an der Marke selber, so wie ich jetzt das mitbekomme.
Ja, es liegt an beidem.
Aber ich finde halt einfach, was ich halt eben geil finde an Tesla, ist, dass sie wirklich das Zeug neu denken. Ob es besser ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist wirklich ein bisschen neu gedacht. Die ganze Bedienung, wie es funktioniert und so weiter
das
und so fort.
Das finde ich geil.
Und das hat kein anderer Hersteller. Ja, das müssen wir wirklich machen. Aber das hat aus meiner Sicht, und ja, ich habe jetzt noch nicht all die BYDs und all das Zeug angeschaut, aber so wie ich das wahrnehme, habe ich das Gefühl, dass das sicher die Einzigen sind. Und dort habe ich ein bisschen auf Apple spekuliert, weil sie das ja können, eigentlich, oder? Und Die Frage, die sich jetzt aus dem heraus ergibt, also ich meine, es hätte die geilen Memes gegeben, oder ich meine, von der Apple-Maus, magst du dich erinnern, die
ja,
mit der...
Ja, mit dem Hunger kannst laden.
Genau, wo man das Auto muss kehren auf de, aufs ja, Glasdach, so dass man es von unten her laden muss. Genau. So die Memes. Aber ich erhoffe mir nur eigentlich eins aus dieser Geschichte. Also ich habe nie daran geglaubt, dass es ein Apple Car gibt, das muss ich vielleicht noch schnell unterstreichen. Ich erhoffe mir, dass Apple CarPlay richtig... Ja. richtigen Schub wird machen durch das und dass endlich auch die Autohersteller wie auch VWs und wie sie alle heissen merken, unsere eigenen Systeme sind Müll, also lassen wir ein Apple oder was weiß ich, so ein Hersteller, ein grosser Tech-Gigant uns halt einfach irgendwie ein bisschen mit der Software helfen, dass wir einfach nicht komplett hinter Tesla nachhängen.
Ja, das wäre zu hoffen. Das ist ja so. Aber wir müssen immer selber darüber diskutieren. Was ich Tesla vorwirf, ist definitiv nicht der grosse Screen in der Mitte. Das haben sie definitiv im Griff. Ich wirf ihnen vor, dass sie immer von Autopilot reden und das ist einfach kein Autopilot. Und das ist der entscheidende Punkt, meiner Meinung nach. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum Apple aufgegeben hat. Es ist nicht so, dass sie das nicht herbringen würden, intern ein geiles Betriebssystem mit einer tollen Navi-Lösung und whatever auszulösen. Klar bringen sie das her, oder? Aber die Frage ist halt, kaufst du nur wegen dessen ein Auto? Du schon als Geek-Freak, aber der normale Mensch nicht. Da muss schon etwas anderes kommen, was die Leute vom Hocker reisst. Ja. Und das wäre natürlich das autonome Fahren gewesen. Keine Frage. Der, der wirklich zuerst das richtige Auto, nicht nur darüber redet wie der Musk, sondern das Zeug liefert, der hat natürlich einen gigantischen Vorteil. Und Apple offensichtlich hat für sich beschlossen, hey, das geht uns zu lang, oder wir bringen es vielleicht nicht her, oder, ja, oder die Konkurrenz ist zu stark, whatever, wir wissen nicht, was die Entscheidung am Schluss war, warum. Aber wir wollen es nicht machen. Und es zeigt sich halt, dass Apple immer noch, und das finde ich, das können wir als Apple nutzen, natürlich jetzt auch für unsere Produkte, ist das eigentlich ein positives Zeichen. Es zeigt, dass Apple, obwohl sie sicher ganz viel Geld dort hat reingesteckt, das müssen Milliarden sein, dass sie nicht bereit sind, ein halbgares Produkt rauszubringen. Also, wahrscheinlich jede andere Firma hat gefunden, ja, okay, gut, der ist vielleicht nicht vollautonom, aber so ein bisschen autonom, zwischendurch, vielleicht ein bisschen auf der Autobahn ab bis 100 oder so. Komm, wir machen es gleich, oder? Weil es hat ja schon so viel Geld gekostet. Das macht Apple nicht. Apple zieht lieber den Stecker und sagt, wir bringen es gar nicht raus, als dass es nicht dem entspricht, was sie sich vorstellen. Und das ist so typisch Steve Jobs DNA von früher, wo er auch so einer war, der lieber Sachen abgeschossen hat, als einfach ein bisschen machen, damit man ein bisschen etwas macht. Das finde ich eigentlich recht positiv.
Das würde ich so genau unterschreiben. Also das ist wirklich gut. Eben, ich hoffe, es kommt trotzdem noch irgendetwas aus dieser Geschichte
raus, wo besser
wird. Und sie haben sie auch schon gezeigt, bevor wir jetzt wieder Mails bekommen, sie haben ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, an der letzten oder vorletzten Keynote, ist das WWDC?
CarPlay, genau. Ja. Oder WWDC.
Genau, wo sie quasi wirklich gezeigt haben, dass Apple CarPlay jetzt quasi nicht einfach nur eine App ist im Auto, die du kannst auftun kannst, sondern dass quasi das ganze System mit Apple zusammenarbeitet und entsprechend halt auch so aussieht. Und wenn es dann halt eben einfach nur flüssig läuft. Weil das ist schon mal das Erste, was mich einfach so nervt bei allen anderen Herstellern. Wieso bringen die das nicht an? Verflucht nochmal. Es gibt doch genug schnelle und schnelle Chips jetzt heutzutage, wo erlauben würden, dass irgend so ein doofes Autobetriebssystem halt einfach nicht laggt wie ein Android-Tablet vor 15 Jahren. Aber eben, müssen wir jetzt da nicht auftun, das werden wir sicher mal sonst nochmal genauer anschauen. Aber eben, es wird kein Apple Car geben. Ich glaube, so könnten wir es zusammenfassend abschliessen.
Genau.
Reden wir schnell über die Geschichte, die wir am Sender diskutiert haben. Schicken oder empfangen? Es geht um eine Story, die in die Medien kam in dieser Woche. Um einen Herr, der seine Digitalkamera verkaufen auf so einer Online-Plattform und hat dort quasi seine Nummer drauf gehabt. Er hat es geschrieben, er hätte es vergessen zum Wegnehmen und so, aber das ist ja gleich. Jedenfalls war seine Handynummer da gewesen. Und ein Herr hat dann ihm quasi direkt gesagt, weißt du was, ich kaufe sie, ich twinte dir gerade alles und ich zahle dir sogar noch 200 Stutz mehr. Und dann hat er natürlich genau müssen schauen, weil ob jetzt schicken oder empfangen macht einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied.
Ja, genau. Es ist im Moment so eine Betrugsmasche, die Twint betrifft. Und zwar ist es so, man kann ja bei Twint nicht nur ein lang super easy Geld überweisen, das ist ja mit der Grund, warum Twint in der Schweiz so erfolgreich ist, sondern man kann eben auch Geld anfordern. Du hast so schön gesagt auf dem Sender, wenn ich dir viermal das Mittagessen nicht zahle, mit Teil davon, dann schickst du mir irgendeine Anforderung via Twint. Und dann sagst du, hey, jetzt will ich aber die 50 Stutz. Und dann ist es so, wenn ich das überkomme, dann nehme ich in Twint die Forderung an. Und es hat einen grossen Knopf, der heisst «Annehmen». Und wenn ich da drauf klicke, passiert aber nicht das, was man jetzt vielleicht denkt, wenn man etwas verkauft und einem jemand sagt, ja, ich zahle das per Twint. Es passiert eben nicht so, dass ich etwas annehme und etwas bekomme, sondern ich nehme deine Forderung an, sprich, ich überweise dir das Geld, das du verlangt hast mit dieser Forderung. Und genau das tun die bösen Buben ausnutzen, indem sie quasi die Leute triggern, die Sachen verkaufen online, auf Tutti, auf Ricardo, wo immer. Denen sagen, ja, ich nehme es, klar, hey, mache Vorauskasse, easy peasy, kein Problem, aber Geld, ich zahle das per Twint. Und dann statt, dass sie denen Geld überweisen, schicken sie denen eben eine Anforderung. Und die meisten Leute, und ganz ehrlich, ich habe es nachvollzogen mit einem Kollegen, wir haben es durchgespielt vor 3 Tagen, es ist wirklich so mässig schlecht gemacht von Twint. Natürlich, wenn du genau liest, siehst du, Anforderung annehmen. Aber der Knopf annehmen ist riesengroß. Und du denkst, ja, hey, geil, jetzt habe ich meine Kamera verkauft. Hure gut, 550 Hämmer. Und du klickst dort drauf. Und dann sind einfach 550 Hämmer nicht bei dir, sondern
Minus.
Bei bösen Bub.
Ja, eben. Also dort muss man wirklich schauen, nochmal. Man möchte jetzt das nicht irgendwie so aufschaukeln, dass es ein Riesenproblem ist. Aber einfach nochmal darauf hinweisen, zum sagen, hey, schaut genau. Weil wir haben einmal ein Beispiel gehabt bei uns intern. Sandra Galfetti und Nadja Göthard. Unsere zwei Insta-Kings. Die haben mal ein Prank-Video gemacht, wo sie quasi die Leute verarschen wollten und dann die Reaktion gefilmt haben. Wo Nadja okay. einfach irgendwie allen eine Anforderung geschickt hat für so 200 Stutz. Also 50 Franken, 100 Stutz und immer mehr. Und dann darüber gelacht, du hast mir gerade 100 Stutz geschenkt, merci für mal. Und dann hat sie, wo sie es bei mir hat wollen machen, hat sie sich vertippt und hat mir nachher 200 Franken geschickt. Dann gefunden, okay, der Prank ist jetzt ein bisschen hinten raus, oder? Aber selbst sie, die sich in dem Moment mit dem Thema befasst haben und eigentlich ja, andere haben wollen verarschen damit, kommen, haben selber noch daneben gedruckt. Und ja, ich bin dann natürlich so nett gewesen, und das ist wichtig, ich bin so nett gewesen und habe ihr 199 Franken zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, 1 Franken Admingebühr muss ich leider abziehen.
Nein, ich meine, das ist ja genau der Punkt. Man könnte philosophisch werden. Letztendlich, der Erfolg von Twint ist die Einfachheit. Das checkt jetzt jeder, wie du da irgendetwas kannst zahlen und dann schnell kannst easy peasy Geld überweisen, ohne dass du mit Bargeld musst rumspielen. Super Sache, oder? Aber genau diese Einfachheit hat eben auch ihre Fallstricke. Wir kennen ja auch die Fälle, wo Leute sich vertippt haben bei der Handynummer. Und wenn du die vertippst bei der Handynummer und die das Geld abschickst und der andere mit der anderen Handynummer hat das Twint-Konto, dann freut sich der. Dann macht es nämlich gelungen und das Geld ist bei ihm, oder? Ja. Da kommt keine Rückfrage, da kommt nichts, da kommt kein Check. Dazwischen ist das wirklich ein Frick. Sondern ist es einfach einer, der eine ähnliche Handynummer hat wie ich. Also man muss bei Twint schon ein bisschen aufpassen und jetzt in dem Fall von dem Geldempfang bei der Forderung annehmen, muss ich wirklich einfach auch sagen, das hat Twint nicht super gemacht. Sie hätten es so anders machen, der Knopf hätte können rot sein, Mira. Weil man einfach damit muss rechnen, dass die Leute halt nicht so genau lesen. Warum funktioniert all das Phishing? Weil die Leute nicht genau lesen, oder? Weil sie einfach denken, sie erwarten etwas und sie sehen sich in einem Mail oder eben in einem Screen von einer App bestätigt und machen das dann und lesen halt nicht genau. Und da muss ich schon sagen, das sollte Twint ein bisschen nachbessern. Das ist nicht super gemacht.
Und das wäre ja eigentlich simpel, oder? Man muss einfach nochmal eine Anfrage machen und sagen, ja, willst du viel? Weißt, wenn ich jetzt
du schickst dem Geld.
Wenn ich den QR-Code scanne bei uns in der Cafeteria, dann musst du nicht nachfragen, oder? Das ist okay, nein, oder? Weil das mache ich ja bewusst. In dem Moment scanne ich den Code und bin mir bewusst, okay, ich zahle jetzt da Geld. Oder genau gleich wie Kreditkarten, irgendwann ein Gerät anhebst, Apple Pay, Samsung Pay, whatever. Aber das ist schon noch eine andere Geschichte. Vor allem, wenn es dann eben so um Beträge geht. Weißt, ich finde, du kannst ja wie sagen, okay, bis irgendwie 30 Stutz oder 50 Stutz von mir aus, ja, machen. Und alles, was darüber geht, ist einfach, kommt nachher nochmal eine Maske, so, hey, und dort muss dann klar drinstehen, hey, du, Jean-Claude, schickst jetzt am Wanner 200 Franken.
Genau.
Oder?
Ja.
Also du gibst ihm Geld.
Ich meinte, Wanner schickt mehr. Ups, mache ich auch nicht.
Genau. Eben, also das ist eigentlich UX, UI-Design, oder, wo man da nochmal schnell müsste...
Also Jungs von Twint.
Müsste überbüchen. Also es wäre eigentlich simpel, oder?
Energy Digital erwartet das Update.
Ja, also, Entschuldigung. Sorry. Da können wir ja durchaus auch mal fordern.
Genau, absolut.
Hey, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Damit schliessen wir die Folge 285, das mal habe ich sogar richtig gesagt, vom Energy Digital Podcast. Wie immer Feedback oder sonstige Geschichten, wenn ihr Inputs habt für Themen oder auch Kritik, nehmen wir natürlich sehr gerne an digital@energy.ch einfach uns schnell ein Mail machen. Merci Jean-Claude, bis nächste Woche.
Tschüss.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Bis nächste Woche.